Bertolt Brecht war ein Gegner der Bibel. Das Neue Testament lehnt er weitgehend ab, als kitschig und verlogen. Aber immerhin besaß er eine Bibel, und seine ablehnende und spöttische Haltung fand darin ihren Ausdruck, dass er vorne die Zeichnung einer Buddha-Figur, ein Bild hineinklebte und am Ende der Bibel einen Rennwagen. Und als Brecht im Oktober 1928 von einem Magazin gefragt wurde, welches Buch er welches Buch ihn am stärksten beeindruckt hätte, sagte er zur Überraschung natürlich aller und auch etwas provozierend: Sie werden lachen, die Bibel. Die Bibel ist ein außergewöhnliches Buch. Sie ist das erste gedruckte Buch der Welt. Sie ist am weitesten verbreitet. Kein anderes Buch ist gleichzeitig so geliebt und so gehasst worden. Wie recht hat er doch. Die Bibel ist tatsächlich das außergewöhnlichste Buch in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Das müssen offensichtlich sogar ihre Gegner zugeben. Viele meinten, die Bibel würde früher oder später in Vergessenheit geraten. Aber weit gefehlt. Die Bibel wird heute immer noch gelesen. Unzählige Vorträge werden jeden Tag gehalten, die sich mit Aussagen und Inhalten der Bibel beschäftigen. Jeden Tag schlagen Millionen von Menschen die Bibel auf, um darin zu lesen. Bibliotheken sind voll von Büchern, die sich mit der Bibel und deren Inhalten beschäftigen. Kein anderes Buch in der Welt hat eine dermaßen imposante Wirkungsgeschichte wie die Bibel. Wenn die Bibel tatsächlich so altmodisch und widersprüchlich wäre, wie viele Leute behaupten, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, warum heute noch so viele Menschen sich mit diesem Buch beschäftigen. Wohlbemerkt, es sind nicht nur ältere Leute, sagt mir dann so abschätzig, ja, die Älteren, die beschäftigen sich vielleicht noch mit der Bibel, aber die Jungen doch nicht, ja, weit gefehlt. Natürlich beschäftigen sich auch die Jungen mit diesem Buch. Sie lesen täglich darin und das sogar freiwillig. Sie wollen in der Bibel lesen. Und wenn die Bibel wirklich so altmodisch und verstaubt ist, warum hilft die Bibel heute noch Millionen von Menschen in ihrem täglichen Leben? Es zeigt doch, dass die Bibel dermaßen aktuell sein muss, dass auch die Menschen des 21. Jahrhunderts mit dieser Bibel etwas anfangen können, dass ihnen diese Bibel in das Leben hineinspricht. Nur dieser Faktor allein, nur schon die Wirkungsgeschichte, diese imposante Wirkungsgeschichte bis heute der Bibel, nur schon das allein wäre Grund genug, dass jeder Mensch auf der Welt diese Bibel ernst nehmen müsste. Und nicht so tun, als dass ein verstaubtes Buch wäre, weil wenn ein Buch nicht verstaubt ist, vielleicht im Büchergestell ist es beim einen oder anderen verstaubt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn ein Buch nicht verstaubt ist, dass das Alter hat und dermaßen viel benutzt wird, dann ist das einzig und allein die Bibel. Es gibt kein anderes Buch. Der Frage, der wir heute nachgehen, heißt: Warum soll ich die Bibel ernst nehmen? Ich müsste eigentlich eher fragen, gib mir mal einen Grund, warum du sie nicht ernst nehmen solltest. Ich finde mehr Gründe dafür, warum du die Bibel ernst nehmen solltest, als du Gründe dafür finden würdest, warum man sie nicht ernst nehmen sollte. Da würde ich eine Wette machen. Es gibt natürlich sehr viele Gründe, aber ich kann heute nur eine Auswahl treffen. Schauen wir zuerst einmal die Fakten an. Warum soll ich die Bibel ernst nehmen? Weil sie einfach einzigartig ist. Sie ist einzigartig. Die Bibel ist kein Roman, den man einfach durchliest von A bis Z, die die Bibel kennen, wissen das sowieso. Die Bibel ist viel eher eine Bibliothek. Sie besteht aus 66 Büchern. Zwischen diesen beiden Buchdeckeln werden also 66 Bücher zusammengefasst. Es ist nicht einfach durchgeschrieben. Und 39 dieser Bücher, das ist der größere Teil, das ist das Alte Testament. Es sind die Bücher, die vor der Geburt von Jesus geschrieben wurden und beginnen mit der Schöpfung der Welt, der Schöpfungsbericht. Und diese Schriften, dieses Alte Testament wurde ungefähr 400 vor Christus, war das zusammengestellt. Die Schriften existierten dann bereits. 27 Bücher gehören zum Neuen Testament. Es beginnt mit der Ankündigung der Geburt von Jesus. Und das letzte Buch, die Offenbarung, wurde so 96 nach Christus verfasst. Wir finden in der Bibel ganz unterschiedliche Literaturstile, verschiedene Literaturgattungen, Erzählungen, Poesie, Weisheitssprüche bis hin zu Visionen und Prophetien. Hier haben wir das Alte Testament. Übrigens kann man das Alte Testament ist, kann man eigentlich sagen, hier das sind die geschichtlichen Bücher, ziemlich chronologisch. Also wenn man das hier durchliest, dann bekommt man so mit die Geschichte Israels, bekommt man da mit, wie das Königreich wurde, wie es geteilt wurde und so weiter. Und dann haben wir hier poetische Bücher, Sprüche, Weisheitssprüche, auch eine spezielle Literaturgattung, zum Beispiel eben das Buch der Sprüche. Dann die Psalmen, Lieder, das ist der Zwischenteil und dann kommen hier die Propheten. Und man könnte jetzt große und kleine, und groß und klein sagt man ja nicht von ihrer Bedeutung primär, sondern von der Größe des, vom Umfang des Buches. Oder Jona ist zum Beispiel ganz ein kleiner Prophet, also klein im Sinn von, wir haben nur etwa 3 Seiten zum Lesen für dieses Buch. Und dann kann man im Prinzip, kann man jetzt diese Prophetenbücher, kann man so bei den Königen so drüber stellen, das sind quasi Botschaften, die in dieser Zeit dann auch ausgesagt oder geschrieben und verfasst wurden. Und auch hier die Psalmen natürlich zu den Königen, in die Königszeit, David, Salomo, Asaph, die da geschrieben haben. Und das Neue Testament haben wir hier auch die Evangelien, die von dem Leben Jesu berichten. Dann haben wir die Apostelgeschichte über die Verbreitung des Evangeliums nach Pfingsten. Und dann haben wir die Lehrbücher. Also die sind meistens so, dass jemand eine Frage gehabt hat oder jemand etwas über die Situation einer Gemeinde erfahren hat und dann der Paulus hat dann dieser Gemeinde geantwortet. Und das, so sind dann diese Bücher gestanden oder er hat seine Mitarbeitern geschrieben, Timotheus oder Titus und so weiter. Und dann haben wir die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Also wir haben ganz verschiedene Stile, auch verschiedene Schreibstile, wir haben auch verschiedene Sprachen. Es ist unglaublich vielfältig, die Bibel. Es ist nicht so ein Einheitsbrei. Und wir haben eben von diesen 66 Büchern verschiedene Autoren. Und die Autoren haben diese Bücher verfasst in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren. Also man geht davon aus, dass es etwa 40 waren, die sich beteiligen. Genau weiß man das nicht, weil man weiß nicht von jedem Buch, wer es verfasst hat. Zum Beispiel Hebräer weiß man nicht genau, wer das, die einen vermuten Paulus, andere vermuten jemand anders. Wir wissen es eigentlich gar nicht. Und da gibt es einige Bücher, wo man die Verfasser nicht kennt, deshalb sagt man, geht man davon aus, circa 40. Diese Autoren lebten in unterschiedlichen Milieus und Kulturen. Da war Mose, der in den Weisheiten Ägyptens unterwiesen war, Josua, ein Heerführer, Salomo, ein einflussreicher König und Dichter, Amos, ein Hirte, Petrus, ein Fischer, hat auch geschrieben. Lukas war Arzt, Matthäus war Zöllner und Paulus Rabbiner. Die Verfasser lebten und schrieben auf drei verschiedenen Kontinenten, Afrika, Asien und Europa. Das Einzigartige ist, dass wir in der Bibel kein gedankliches Durcheinander vorfinden. Das müsste man doch erwarten, wenn etwas so entsteht, wenn die Autoren voneinander unabhängig sind. Es gab keine Autorensitzungen, da die 40 an einem Tisch saßen und sagen, okay, du schreibst mal den Mose und du bist ja Petrus, du schreibst einen Petrusbrief und so. Sondern es ist alles, die haben sich nicht gekannt, viele haben sich überhaupt nicht gekannt und haben einfach das geschrieben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und es gibt kein Durcheinander. Ich sage nicht, dass die Bibel immer einfach zu verstehen ist, aber wir haben kein Durcheinander. Wenn die Bibel jetzt nur einfach zu verstehen wäre, wäre sie auch nicht so spannend. Dann würde man ja sagen, ja, das ist auch komisch, wenn alles so einfach ist, weil das Leben auch nicht einfach ist. Es ist aber kein Durcheinander. Das müsste man nämlich erwarten, wenn so viele Leute in so verschiedenen Zeiten, verschiedenen Kulturen etwas aufschreiben. Das Erstaunliche ist, dass es keinen Widerspruch gibt, keine Widersprüche gibt. Auch wenn das immer wieder behauptet wird. Menschen, die das behaupten, kennen entweder die Bibel überhaupt nicht oder nur selektiv. Aber sie haben keine Übersicht, sie haben keine Ahnung, wie alles aufgebaut ist und wie der innere Zusammenhalt der Bibel ist. Es gibt keine Art von Widerspruch, die irgendwie die fundamentale Botschaft dessen, was die Bibel uns vermittelt, umstoßen würde. Diese 66 Bücher bilden vielmehr eine erstaunliche innere Einheit und übermitteln eine klare Botschaft. Nicht verschiedene Botschaften, eine klare Botschaft. Das allein, die Einzigartigkeit dieses Buches in ihrem Aufbau, in ihrer Entstehung, das allein wäre Grund genug, die Bibel ernst zu nehmen. Und wir sollten die Bibel ernst nehmen, weil sie zuverlässig ist. Die Bibel sagt uns Dinge voraus, Dinge, die zum Teil hunderte von Jahren später eintreffen. Ich möchte nur ein Beispiel aufzeigen, ihr könnt die selber nachschlagen, es gibt ja noch mehr, der Geburtsort von Jesus. Als die Weisen kamen und dem Herodes sagten, wir suchen den König der Juden, wo ist er denn? Wo finden wir den? Ja, was macht denn der Herodes? Der holt die Schriftgelehrten und sagt mir, wo der König der Juden geboren werden wird. Und was machen diese? Sie schlagen das Alte Testament auf, gucken nach und sehen, in Micha 5,1, in Bethlehem wird er kommen. In Bethlehem wird er geboren werden. Sie wussten das. Und wer jetzt meint, dass man das vielleicht später korrigiert hätte in den alten Schriften, damit wir das dann quasi behaupten könnten, der irrt sich gewaltig, weil niemand konnte noch irgendetwas am Alten Testament ändern. Und gerade die Jesus feindlich gesinnt waren, die hatten die Schriften bestimmt so gehütet, dass niemand irgendetwas nachführen konnte, um nachher ein gutes Argument zu haben, dass das, was hier steht, die Wahrheit ist und dass das stimmt. Menschen konnten da nichts machen, es war unmöglich. Und so gibt es einiges, was allein natürlich schon ein Seminar füllen würde. Das allein wäre auch Grund genug, die Bibel ernst zu nehmen. Ein weiterer Punkt, den mir persönlich einer der vielen überzeugendsten Punkt ist, weil sie überraschend ehrlich ist. Überraschend ehrlich. Die Bibel kennt keine Verherrlichung und Glorifizierung von Menschen. Uns begegnen Menschen wie du und ich, Menschen mit Stärken und Schwächen. So sind auch die Glaubenshelden, die uns in der Bibel begegnen, die große Namen tragen, Abraham, Mose, David, Petrus und so weiter, Menschen mit Ecken und Kanten, mit verblüffender Selbstverständlichkeit werden die guten und schlechten Taten dieser Vorbilder beschrieben. Abraham, der Mann des Glaubens, das Vorbild für alle Gläubigen, der für Gott alles gab, zu jedem Opfer bereit war, verlangte von seiner Frau, dass sie sich als seine Schwester ausgibt, weil er Angst hatte, wenn sie sagt, dass sie seine Frau ist, dass dann die Herr, dass die König in dem Land, wo er sich dann bewegte, ihn umbringen, damit sie ihm seine Frau wegnehmen könnte. Das hat er, glaube ich, sogar zweimal gemacht. Es war eine Abmachung zwischen Sarah und ihm. Wir könnten sagen, ja, aber Abraham, du Vorbild des Glaubens, warum hast du denn Gott nicht vertraut, dass er das nicht zulässt? Mose, der im Auftrag Gottes Israel aus Ägypten befreite, erlag seinem unbeherrschten Zorn und schlug einen Mann tot. Und später, als Gott ihn beauftragen wollte, Israel aus Ägypten zu befreien, weigerte er sich. Er sagte Gott, er soll einen anderen suchen, der das macht. Auf der anderen Seite sehen wir, wie selbstlos und aufopfernd Mose sich für das Volk Israel einsetzte und so Gott von Herzen diente. Oder der große und vorbildliche König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie einfach wäre es gewesen, seine schweren Vergehen zu verschweigen. Wenn wir die Chronik lesen, dann sehen wir, es wäre kein Problem gewesen. In der Chronik wird dieser Teil seines Lebens übergangen. Aber im Samuel wird alles beschrieben, wie er die Ehe gebrochen hat und wie er einen Mord beauftragt hat. Oder Petrus, der Fels, der für Jesus durchs Feuer gehen wollte, auch er versagte und er war über sich unglaublich enttäuscht. Ich könnte hier noch lange weiterfahren. Wir sehen darin einfach, dass wir es mit einem ehrlichen Buch zu tun haben. Hier wird nichts beschönigt. Hier wird nicht eine religiöse Literatur aufgebaut, die alles überhebt und alles verschnörkelt. Hier begegnet uns das Leben so, wie wir es kennen. Hier begegnen uns Menschen wie du und dich. Vielleicht ist es auch das, was die Faszination auslöst, dass wir immer wieder Menschen finden, genau mit dem, wo wir sehen, auch das bewegt mich, auch da bin ich am Kämpfen. Auch da habe ich meine Unzulänglichkeiten. Und Gott hat trotzdem mit diesen Menschen gearbeitet. Er hat trotzdem mit ihnen zusammengewirkt. Menschen, die Ecken und Kanten haben. Menschen, die auf der einen Seite wahre Helden sind und gleichzeitig Feiglinge sein können. Aber eben, der wahre Held in der Bibel ist Gott. Er ist der Held. Er ist der, der die Erlösung herbeiführt. Nicht ein vollkommener Mensch. Nicht die guten Leute, David, Mose, die sind alle, sind sie mit einbezogen in das Werk, aber wer es tut, und wer der wahre Held ist, ist Gott. Und Gott führt trotzdem Menschen. Oder Gott erreicht sein Ziel trotzdem Menschen. Für mich ist ein Büchlein, ist zwar ein Witzbüchlein, es hat so Witze drin, aber der Titel dieses Büchleins, der fasziniert mich immer wieder neu. Der heißt, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Und das gilt für mein Leben und ich denke, das gilt für viele Leben und auch für Leben, die wir in der Bibel lesen. Das sind krumme Wege und Gott führt über diese krummen Wege gerade. Er ist der Held. Er ist der, der das Ziel herbeiführt und nicht der Mensch aus seiner Kraft. diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, dieses unverblümte Darstellen des Lebens, das allein wäre Grund genug, die Bibel ernst zu nehmen. Und ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte, warum ich denke, dass wir die Bibel ernst nehmen sollten, ist, weil sie die wichtigsten Fragen beantwortet. Warum ist die Bibel ernst zu nehmen? Eben deshalb. Sie beantwortet Fragen, die wir Menschen seit unserer Erschaffung haben und die uns interessieren. Fragen, mit denen sich nicht nur die Philosophen beschäftigen, sondern im Grunde genommen jeder Mensch. Die Fragen nach dem Leben. Woher kommen wir denn überhaupt? Wohin gehen wir? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Und die Bibel gibt zu diesen Fragen plausible Antworten. Antworten, die besser und stichhaltiger sind als die hilflosen Erklärungsversuche von Menschen, die sich weigern, die Bibel ernst zu nehmen. Und hier möchte ich das nur kurz aufzeigen, was die Bibel zu diesen Fragen sagt. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen. Damit beantworten wir nämlich die Frage, zu wem wir gehören, wer wir eigentlich sind. Und das ist eine ganz enorm wichtige Frage. Das können wir, wie wichtig die Frage ist, das sehen wir oft bei Menschen, die von ihren Eltern getrennt sind. Und die Sehnsucht, die erwacht in einem Kind, das adoptiert wird, selbst wenn es in einer hervorragenden Familie aufgewachsen ist. Aber diese Sehnsucht, die oder den Menschen kennenzulernen, der mich gezeugt hat, den zu begegnen, weil ich wissen möchte, wohin gehöre ich, woher bin ich eigentlich gekommen. Das steckt tief in uns drin. Die Antwort in unserer Gesellschaft, die unseren Kindern schon in der Schule beigebracht wird, ist, dass wir Menschen ein Produkt des Zufalls seien. Wir könnten genauso gut nicht existieren, wenn dieser Zufall eben sich nicht ereignet hätte. Mit anderen Worten, wir sind eigentlich bedeutungslos, eben ein Zufallsprodukt. Wir haben keine wirkliche Herkunft und deshalb auch gehören wir eigentlich zu niemandem. Niemand wollte uns und niemand vermisst uns je. Wir sind eine ziellos lebende Masse. Das ist die letzte Konsequenz dieser Lehre. Die Bibel sagt hingegen etwas ganz anderes. Wir haben eine eindeutige Herkunft. Da ist jemand, der mich gewollt hat. Und sogar im ersten Kapitel wird das bereits gesagt. Gott schuf die Menschen nach seinem Bilde. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Wir sind eine Idee Gottes. Nicht nur das. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Ich weiß, es gibt viele, die lehnen das ab, die haben einen Horror, wenn sie das nur schon hören, Krönung der Schöpfung. Aber der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Gott hat uns durch hat uns dadurch eine ganz besondere Würde gegeben. Wir haben Identität bekommen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass da jemand ist, der uns gewollt hat, jemand, der sich etwas dabei gedacht hat, jemand, zu dem ich gehöre. Wir sind also keine ziellos lebende Masse, sondern da ist jemand, der uns gewollt hat. Wir gehören zu Gott. Das macht unser Leben bedeutungsvoll, wertvoll und wichtig. Und wenn die Frage nach dem Woher beantwortet ist, stellt sich sofort die Frage, wohin dieses Leben dann schlussendlich führt. Was war die Idee? Wenn das Leben kein Ziel hat, dann findet man auch keinen Sinn fürs Leben. Die Zielfrage ist, beantwortet eigentlich den Sinn. Also, welche Hausfrau, gut, heute braucht man ja den Schwingbesen nicht, wir haben Maschinen, aber sagen wir mal, welche Frau schmeißt Schlagrahm in eine Schwingmaschine, wenn sie nicht wüsste, dass das früher oder später der Fest wird? Wenn der Schlagrahmen nicht fest würde, dann würde sie sagen, das macht gar keinen Sinn, schade um den Strom, lassen wir das lieber. Oder wer würde ein Haus bauen, wenn er wüsste, dass nie jemand nur den Fuß über diese Schwelle, mit dem Fuß über die Schwelle treten würde. Ich würde sagen, macht gar keinen Sinn, was soll ich diesen Aufwand betreiben, wenn niemand dieses Haus bewohnen wird. Wenn wir für alles, was wir im Leben tun, ein Ziel brauchen, so brauchen wir doch auch für unser ganzes Leben ein Ziel. Denn irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo wir realisieren werden, dass alle Ziele, die wir in dieser Welt erreichen und so sichtbar sind, alle diese Ziele ein Ende finden. Und die Bibel gibt uns Auskunft über ein Ziel, das großartiger ist. Ein Ziel, das über unser Sterben hinausreicht. Ein Ziel, das weitergeht, das außerhalb unserer sichtbaren Welt liegt. Sie zeigt uns ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Es ist die Aussicht, einmal in einer besseren, gerechteren Welt in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Im Volksmund spricht man vom Himmel. Das sagen noch viele Leute, ja, eigentlich will ich schon einen Himmel, was man sich auch immer nur darunter vorstellt. Und die Bibel öffnet nun uns nicht nur die Augen für dieses Ziel, sie erklärt uns auch, wie wir dieses Ziel erreichen. Wir müssen da nämlich noch einiges wissen, deshalb haben wir ja die Bibel. Es ist das Problem der Sünde. Menschen wollen ohne Gott leben, diese Lebensweise führt aber nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Und nun zeigt uns aber die Bibel, wie wir das Problem lösen können. Wir können durch den Glauben an Jesus Christus unsere Sünde loswerden. Denn Jesus hat für mich die Strafe auf sich genommen. So wird das in der Bibel gesagt. Jesus, der unsere Sünde an seinem eigenen Leibe ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind, und das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Da ist etwas geheilt worden. Das lesen wir in der Bibel. Die Bibel gibt uns Antwort für diese wichtigen Fragen. Weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz starb, ist der Weg zum Vater, der Weg in den Himmel offen. Der Weg ist Jesus selber. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wer seine Sünden bekennt und Jesus vertraut, kommt zum Vater. Die Bibel beantwortet uns die wichtigsten Fragen des Lebens. Sie zeigt uns, wie wir das Ziel erreichen, an das uns Gott führen will. Es gibt viele verschiedene Antworten in dieser Welt auf diese Frage. Aber die Bibel bietet uns die plausibelste Antwort, die auch mit dem übereinstimmt, was wir in dieser Welt erleben. Sie ist nicht weltfremd, sondern wir sehen ja genau, wie die Welt funktioniert. Und die Bibel gibt uns eine plausible Antwort. Das allein wäre Grund genug, die Bibel ernst zu nehmen. Wie recht hatte Bertolt Recht. Die Bibel ist ein außergewöhnliches Buch. Sie ist das erste gedruckte Buch der Welt. Übrigens auch interessant, oder? Sie ist am weitesten verbreitet. Ich habe jetzt einige Gründe aufgezählt, warum die Bibel ernst zu nehmen ist und warum du sie ernst nehmen solltest. Und jeder einzelne Grund ist Grund genug, um sie ernst zu nehmen. Es gäbe noch viele weitere Gründe, die ich aufführen könnte, die zeigen, dass dieses Buch ganz einzigartig ist und von uns höchste Aufmerksamkeit verdient. Die Bibel ist schließlich auch die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Es gibt keinen echten christlichen Glauben ohne unser Vertrauen der Bibel und ihrer Botschaft gegenüber. Woher sonst sollten wir zuverlässige Informationen bekommen? Jesus sagte einmal, darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Baue dein Haus auf felsigem Grund. Vertraue dem, was uns die Bibel überliefert und nicht dem, was sich Menschen ausdenken. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für die Bibel. Und ich bin überzeugt, es ist dein Wort, du sprichst zu uns durch dieses Buch. Nur du warst in der Lage, so ein einzigartiges Buch uns zu geben. Es gibt kein einziges Buch, kein einziges literarisches Werk in dieser Welt, das nur annähernd vergleichbar wäre mit dem, was du uns gegeben hast. Und es gibt kein Buch und kein literarisches Werk, das dermaßen aktuell verwendet wird, das eine dermaßen imposante Wirkungsgeschichte hat, wie die Bibel, die du uns gegeben hast. Und Herr, ich wünschte mir, dass noch viel, viel mehr Menschen endlich einmal die Bibel in die Hand nehmen, statt so mitleidig zu lächeln über ein altes Buch. Sie wissen gar nicht, was sie verpassen. Und sie wissen gar nicht, wie wenig sie wissen über dein Buch und über die Wirkungsgeschichte deines Buches. Sie sind sich vermutlich gar nicht bewusst, was sie einfach zur Seite legen. Herr, wir wollen unser Leben aufbauen auf deinem Wort und auf deiner Wahrheit. Ja, Herr, und wir sollten die Bibel wirklich ernst nehmen. Denn da sprichst du zu uns. Amen.